Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open sind vorbei, die normalen Turniere der ATP-Tour und darunter gehen ganz normal weiter und sind auch während der Australian Open weitergegangen. Und endlich können wir mal wieder über richtiges Tennis sprechen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Challenger Corner, powered by Chip and Charge, hier in 2025. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas, ein frohes neues Jahr.
Sagt man das Ende Januar noch?
Ich weiß es nicht, weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist der erste Podcast des neuen Jahres, habe ich mir gedacht, dann bringe ich das jetzt nochmal raus.
Hast du überhaupt was von den Australian Open mitbekommen?
Selbstverständlich, aber wie du natürlich schon richtig wieder mal erwähnt hast, liegt der Fokus natürlich bei mir auf etwas anderem. Und während du in Australien verweilt hast, ist ja zwischenzeitlich in Deutschland die internationale Tennissaison eröffnet worden und da lohnt es sich eben auch mal, zumindest dann jetzt nach Melbourne, nochmal einen Blick drauf zu werfen.
In Cadolsburg nämlich. In Cadolsburg, und das ist eine Stadt oder eine Gemeinde in Fürth oder bei Fürth und also in Franken, und dort ist die Tennissaison 2025 in Deutschland eröffnet worden. Und wir sprechen ja auch in dieser Challenger Corner seit Jahren davon, es braucht viele Spielmöglichkeiten für deutsche junge Spieler etc., um dann wieder die Talente von morgen dann hervorzubringen. Und Cadolsburg war schon mal ein gutes Pflaster. Wir hatten in den letzten Jahren hatten wir immer Oberhaching als 15.000er Standort. Scheint gewechselt zu haben jetzt nach Cadolsburg. Oder wie ist denn dieses Turnier jetzt zustande gekommen?
Das ist die zweite Ausgabe gewesen. Ja. Es gab in der Vergangenheit schon, wenn ich jetzt so recht überlege, gab es immer schon mal so einen kleinen Teppichswing, so wie das jetzt eigentlich ja auch der Fall ist. Denn Cadolsburg ist ja auch ein Turnier, das auf Carpet ausgetragen wurde und wird. Und es war früher eigentlich mal in Schwieberdingen. Da gab es mal ein Turnier.
Ja. In allen Metropolen Deutschlands vertreten dieses Turnier.
Ja, ganz genau. Nach Cadolsburg sofort Schwieberdingen. Aber auch ein nettes kleines Turnier gewesen. War ich auch ein paar Mal dort vor Ort gewesen. Und danach kam immer Nussloch, der MLP Cup. Und der existiert heute auch noch. Denn der hat auch nämlich direkt danach stattgefunden. Das ist so, glaube ich, der traditionelle Auftakt, denke ich doch schon seit sehr, sehr langer Zeit, der deutschen internationalen Turnierserien. Und außer dass halt jetzt, wie gesagt, es nicht mehr Schwieberdingen ist, sondern eben Cadolsburg, glaube ich, hat sich jetzt in dem Fall des Beginns des Jahres nicht viel verändert. Oberhaching im Übrigen, das gibt's auch noch. Das kommt jetzt dann Mitte Februar.
Wir haben also ein paar 15.000er Turniere, die wir hier weiter beobachten können, und Nussloch war sogar eins der 25.000er Serie.
Korrekt,
Und jedenfalls dieses Turnier fand statt in der ersten Woche der Australian Open.
Ganz genau.
Ja, in der ersten Woche der Australian Open. Und es war bei den Männern und bei den im Einzel schon sehr gut besetzt. Und natürlich waren die Augen gerichtet auf das deutsche größte Talent, Justin Engel, der hier angetreten ist. Wir wissen, Justin Engel hat im Jahr 2024 4 15.000er Turniere gewonnen, hatte auch eine Runde beim ATP-Turnier in Astana gewonnen, Almaty war es, Entschuldigung, in der andere Ort, in Almaty gewonnen und hatte in diesem letzten Jahr sehr für Aufsehen gesorgt, dadurch, dass er dann unter die Top 500 in der Weltrangliste gerückt ist, dass er der bestplatzierte unter 18-Jährige ist in der Weltrangliste, und natürlich waren die Augen so ein bisschen auf ihn gerichtet. Du warst in Cadolsburg, wie war denn die Stimmung dann vor Ort gegenüber dann auch Justin Engel? War dann so ein bisschen freudige Erwartung, dass man vielleicht wieder ein Megatalent in Deutschland dort zu Gast hat?
Ja, das hat man, glaube ich, schon eindeutig gespürt. Und Cadolsburg war in dem Zusammenhang auch noch ein besonderes Turnier, denn es war sein Heimturnier. Justin Engel ist ein gebürtiger Nürnberger und das liegt ja jetzt nicht so weit weg von Cadolsburg bzw. Fürth. Und ja, dementsprechend war es natürlich ein besonderes Turnier, weil, wie sagt man immer so schön, vor Freunden und Familien aufschlagen konnte. Und tatsächlich hat man schon so eine gewisse Aufbruchstimmung da gespürt. Also, einmal gesagt, ein ITF M15er Turnier, das ist jetzt nun die Einstiegskategorie. In der Regel ist das natürlich jetzt nicht für die breite Öffentlichkeit, sage ich mal, von Interesse. Aber man hat schon gemerkt, dass gerade zu seinen Spielen dann doch dort einiges da war. Ich war zum Finalwochenende vor Ort und waren so gute 200 Zuschauer in der Halle, was ich für so ein Turnier dieser Kategorie als doch sehr stattlich ansehen würde. Und er hat dementsprechend ja auch gut performt. Das hat dann natürlich auch nochmal die Stimmung so ein bisschen eingeheizt. War auch übrigens bitter nötig, denn da war es ziemlich kalt in der Halle. Und so gesehen hat es alles schon gepasst. Und ich glaube, man merkt schon, du hast ja die ersten Erfolge angesprochen, dass er dann zumindest in der Tennisszene ja schon eine Bekanntheit dann schon erreicht hat. Und man merkt, na, da kommt wieder einer. Und das ist auch einer, der sehr ehrgeizig ist und dessen Karriereweg ja eigentlich auch schon ein bisschen geebnet ist durch seinen Vater, der ja schon als Trainer von Ancabana auf der WTA-Tour unterwegs war. Und er ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, so wie ich mit ihm gesprochen habe, wo der Tennissport im Moment wirklich total im Fokus steht. Und der blickt nicht links, der blickt nicht rechts davon. Ich habe ihn mal versucht, so ein bisschen zu fragen, was machst du, wenn du so eine Turnierwoche hast? Gehst du mal irgendwo hin oder so? Also jetzt gut, daheim ist das natürlich jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wenn er ja auch irgendwie im Ausland unterwegs ist, Kasachstan und so weiter angesprochen, ist ja auch nicht so ein Land, wo man jeden Tag hinkommt. Aber er hat gesagt, nee, also der Fokus liegt tatsächlich nur auf dem Tennis, auf dem Platz trainieren, besser zu werden. Und dieser Ehrgeiz, ja, da hat er ja auch ein großes Vorbild, nämlich in Form oder in der Person von Rafael Nadal. Und dass der es relativ weit gebracht hat, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich glaube, diese Voraussetzung stimmt auf jeden Fall. Auch das, was er auf dem Platz zeigt. Einige haben schon geschrieben, ja, so eine Rückhand wie Zverev, den Ehrgeiz wie Nadal. Ja, das Zweite auf jeden Fall. Am Spiel muss er natürlich noch ein bisschen arbeiten, aber er hat auch, bringt alle Voraussetzungen mit, dass er dort wirklich sehr, sehr weit kommen kann, glaube ich. Da war jetzt Cadelsburg vielleicht nicht der richtige Gradmesser, weil auf dem Teppich, ein Teppichturnier sieht man vielleicht nicht so wirklich alle Anlagen. Die Ballwechsel sind natürlich relativ kurz. Es ist sehr geprägt durch das Aufschlagspiel, aber da hat er eben dementsprechend auch schon seine Ansätze hier übertragen können. Und ich glaube, von ihm werden wir noch einiges hören.
Also ich bin mir da auch sehr, sehr sicher. Ich habe jetzt in dieser Woche sein Challenger-Match in Koblenz gesehen. Das hat er verloren gegen Mika Brunold. Und das auch relativ klar. Und Brunold war der sicherere. Und vielleicht hat Justin Engel ein bisschen gestreut. Aber die Anlagen, die da sind bei Justin Engel, die sind meiner Meinung nach wirklich extrem gut. Und dazu, das hast du jetzt gerade gesagt, hat er eine Arbeitseinstellung und einen Arbeitsethos wie wenig andere dann auch. Und deswegen glaube ich, ist da eine ganze Menge drin. Er war hier an 2 gesetzt, hatte gegen William Jucher aus Frankreich in der ersten Runde gespielt. Dann gegen Adrian Özbach, Landsmann, in 2 Sätzen gewonnen. Gegen Kai Wenelt, auch Landsmann, in 2 Sätzen gewonnen. Im Halbfinale gegen Aaron Funk, auch aus Deutschland, in 2 Sätzen gewonnen. Und im Finale besiegte er Hamish Stewart, auch in 2 Sätzen. Und hat diesen Titel also wirklich souverän gewonnen. Und du hast es gesagt, auf Teppich ist der Aufschlag deutlich wichtiger und deutlich entscheidender. Und auch gerade bei seinem Aufschlag ist zwar noch Luft nach oben, aber der ist schon sehr, sehr gut entwickelt. Und dann lassen wir ihn doch mal selber sprechen, wo wir jetzt die ganze Zeit über ihn gesprochen haben. Justin Engel im Interview mit dem Kollegen Dietmar Kasper. Und das hört ihr hier.
So, Justin, eine lange und spektakuläre erste Profisaison hast du hinter dich gebracht. Hast du über die freien Tage jetzt mal ein bisschen Zeit gehabt zum Reflektieren und das auch ein bisschen zu genießen?
Also ich habe es eigentlich die ganze Zeit auch genossen, auch während den Turniertagen und alles. Aber wie schon oft bei den ganzen anderen Interviews, wie ich schon gesagt habe, ich trainiere immer noch sehr hart, auch mit dem Kohli jetzt. Habe jetzt öfters mit ihm trainiert und ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall den nächsten Schritt nochmal gehen, dass es dann diese Saison genauso gut läuft oder natürlich auch besser.
Genau. Im letzten Jahr hast du ja die erste Jahreshälfte noch Junior-Turniere gespielt, hast ja in Oberhaching gewonnen. Wie wichtig war der Sieg in Oberhaching zum Turnierstart?
Also sag es mal so, der Sieg war schön, dass ich da mal so ein Juniorenturnier gewonnen habe, aber das ist natürlich nicht mein Endziel, deswegen, also hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, warum ich jetzt dann so gut geworden bin, sondern ja, es kam einfach von harter Arbeit und wenn man die Leistungsstärke dann hat, dann kommen die Ergebnisse natürlich automatisch.
Genau. Ab der zweiten Jahreshälfte hast du ja dann nur noch Hangturniere gespielt. War das schon geplant oder ab wann liefen da die Planungen in die Richtung?
Ja, also es war schon klar. Also nach dem ersten Future-Sieg in Villach, da habe ich schon gleich gewusst mit meinem Vater, jetzt ab jetzt keine Junioren mehr, sondern nur noch Herren. Und ja, ging ganz gut aus.
Genau. Wie würdest du dein Spiel so charakterisieren?
Schnell, aggressiv und ja, ich würde einfach nur sagen, schnell und aggressiv.
Ja, genau. Du hast schon gesagt, vor kurzem habt ihr einen Philipp ins Team geholt. In welchen Bereichen erwartest du so den meisten Input von ihm?
Ja, ganz klar, die Spielintelligenz, welchen Ball man in dieser Situation spielt, wie positioniert man sich auf dem Platz, wenn man den Schlag gespielt hat und sowas. Also auf jeden Fall sehr stark in der Spielintelligenz kann der mir weiterhelfen.
Genau, dein Vater hat dich ja von Anfang an schon betreut. Ist das auch ein bisschen schwierig, gleichzeitig Manager und Vater, sage ich mal, oder habt ihr da noch nie Probleme gehabt, da zwischen den Rollen ein bisschen zu trennen?
Nee, also mein Vater, der macht, der hat ja schon davor mit der Ancabana schon alles gemacht. Er weiß schon, wie es geht und kennt sich gut aus, deswegen, also da gab es keine Probleme.
Genau. Der große Meilenstein letztes Jahr war ja der ATP-Sieg in Kasachstan. Was hast du noch für Erinnerungen dran an diesen Sieg?
Ja, also klar, mit 17 da die erste Runde beim ATP-Turnier zu gewinnen, ist natürlich für mich immer noch ein unglaublicher Erfolg gewesen. Und ja, ich will einfach nur drauf aufbauen und weitermachen, jetzt vielleicht dann bei den Challenger jetzt mal auch da Erfolge holen und schauen wir mal, wie es läuft.
Genau. Du bist ja jetzt schon Top 400, bist sozusagen in der Herren-Weltrangliste der beste Junior weltweit. Willst du das auch noch mit dem Junioren-Grand-Slam-Titel nochmal unterstreichen oder geht es jetzt wirklich nur noch?
Ach, schwierig, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich die Roland Garros und war da in Paris mit, die Junioren. Aber sieht eher nicht danach aus, auf jeden Fall.
Genau, hier in Karolinsburg ist ja ein Turnier, der fast vor der Haustüre ist. Ja. Was sind da die Vorzüge für dich?
Ach, einfach Spaß haben, einfach schauen, was geht. Ich hab natürlich noch nicht so viele Teppichturniere gespielt, deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt so ist hier. Es ist eine sehr schnelle Teppichhalle, bin ich nicht so gewohnt. Ich habe schon oft auf Teppich gespielt, aber die schon extra, also der Boden hier ist extra schnell, aber habe auf jeden Fall jetzt schon ein gutes Gefühl und kann es kaum erwarten, hier die erste Runde zu spielen.
Alles klar, das passt schon. Danke dir.
Das war also Justin Engel. Es wird Rückschläge geben. Wie gesagt, das Match gegen Mika Brunold, das war jetzt nicht gut in dieser Woche in Koblenz. Aber insgesamt, glaube ich, ist er auf einem guten Weg. Und es wird die Rückschläge geben. Und ich gehe da aber davon aus, dass wir eine ganze Menge noch von ihm hören werden. Und wenn er so weitermacht wie jetzt in den letzten Wochen beziehungsweise in den letzten Monaten, ist er vielleicht schon nächstes Jahr bei den Australian Open so weit, dass er die Qualifikation mitspielen kann. Und das wäre natürlich eine richtig, richtig große Geschichte. Allerdings sollte man dann die Erwartungshaltung, die ich jetzt schon gerade sehr hochgelegt habe, vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen. Also, Justin Engel hier im Interview. Er hat das Turnier gewonnen im Finale gegen Hamish Stewart. Und Hamish Stewart, da soll dann auch so viel Zeit sein, dass er auch zu Wort kommen wird. Hamish Stewart wird nicht vielen Leuten bekannt sein. Er hat dir das Finale erreicht durch durchaus einige Kämpfe gegen Nicolas Sen in der ersten Runde aus der Schweiz gewonnen. Dann gegen Moritz Hoffmann ganz knapp gewonnen im dritten Satz 6-4. Dann gegen Evgeny Karlovski, einen Veteran auf der ITF-Tour, 7-6, 7-6 gewonnen. Und dann gegen Max Wiskant im Halbfinale in drei Sätzen auch mit 7-5 im dritten Satz. Und nach dem Halbfinale, da hast du mit Hamish Stewart gesprochen und das ist das Interview dazu.
Yeah, well, first of all, congratulations. It was a big fight out there, more than 2 hours on the court. What was the key to success in this match?
Yeah, just just persevering through it. I think first set was I went up a break and then sort of had a bit of a lapse. He also played pretty well, but then played well in the second set, and then third set was just head-to-head battle, and it was just fortunately I came up good with a couple serves and played some good games towards the end of the match.
How would you describe your own game style?
I think I've got a pretty big serve. I like to serve and dictate off of my serve. I like to take control with my forehand as well and try and get forwards whenever possible.
I think you're from Scotland, from greater region of Glasgow. Yep. Can you tell us a bit about you?
Yeah, so I grew up in Glasgow and then I played there through all my childhood, and then I studied in the United States for 5 years, and then I moved back after that, back to Glasgow, and I've been playing professional ever since.
Why did you choose to go to the States, and what did you study?
Yeah, so I chose the States because I wasn't good enough as a junior to go professional, and also I wanted to study as well. I really wanted to get my degrees, and mm-hmm. I loved the idea of American university. It was always a dream of mine growing up. And for my undergrad, I studied finance and business management at Tulane University. And then for my master's at the University of Georgia, I studied business analytics.
So when did you graduate?
I graduated May of 2022.
Okay.
Yep, I think.
And
it's a while ago now.
What was maybe the most challenging part to go on the pro circuit?
Yeah, I would say it's very different from college tennis. I think just because it's a lot more individual as profession in the professional tour rather than as a team when you're at university. So that was definitely a big learning curve at first, and I think I struggled at first with it. Yeah, I'd say that's the biggest learning curve I've had since going pro.
How did you manage it with all the traveling? Tennis, the circuit is, yeah, you have to travel a lot, and you have to spend a lot of time in at the venue. Or do you also visit the cities, or how do you spend a week like that?
Yeah, I think I've definitely, I need to travel a little bit more. I think I only played 20 weeks last year, so I really need to up that for this year. I think travel wise, I always like to travel with my PlayStation. That makes life easier. I haven't really gone into cities too much. I guess it depends where you go. Unfortunately, this tournament I've been quite busy, so I haven't really had time to go into Nuremberg or the main town here. But yeah, my PlayStation definitely helps me out, that's for sure.
Okay. Do you get any support from the federation, or in terms of money and financial support?
Yeah, so so I fall under Tennis Scotland. I don't fall under the LTA federation yet. Hopefully I will in the future. Tennis Scotland, however, they do help out with me a lot for sure. They provide training, so they provide free courts, free balls, a coach. No, doesn't travel, but he's able to help us when we're at base. So that's massive. And then along with that, strength and conditioning and gym work, which is great. And there's more. And I'm trying to remember. And also, they run a prize money series in Scotland that massively helps me. I played a few of the tournaments last year, and they help out financially a lot for sure.
Is there also some kind of a team competition, some kind of league tennis?
No, unfortunately not. I do play German Club League. I play that. Unfortunately, there's nothing like that in Scotland or Britain. I wish there was.
Where do you play in Germany?
I play at Leupold Park in Munich.
Okay.
So yeah, I played for them the last 2 years.
Okay.
And I'm gonna play for them this year as well.
Okay, so it's not that far from Karlsberg.
No, I didn't realize how close it was.
So you actually know the Bavarian region here?
A little bit, yeah. Like, I've played quite a few matches, away matches as well. But yeah, I love Munich. Really cool city.
Okay.
And yeah, German Club League Tennis, I'm a big fan. I love it. So yeah.
When you're off the court, what are your hobbies?
What are my hobbies off the court? Well, recently I've got very into paddle.
Okay.
I love paddle tennis. I play a bit of golf as well. I like to hang out with mates, and yeah. Usually, me and my friends, we either play paddle, golf, or I'm an activities guy. So.
It's actually pretty popular in Spain. How is it in Britain? Because there are also other racket sports like pickleball coming up. And
I don't like pickleball. Okay. I love paddle throw. Okay. I find it so fun. Especially me and my friends, we're pretty competitive, so it's good fun. Whatever we do, we're always competitive, whether it be like PlayStation or paddle, golf, whatever. I definitely think paddle's becoming big in Britain.
Okay.
Just as a business model, it makes a lot of sense in Britain. I think there's a lot of venues now opening. It was really difficult to play, but now there's a lot more open, and it's just I find it good fun.
What about tennis in general in Scotland? Well, we all know Andy Murray, but there are also a lot of other guys coming up, and I think you played with Jacob Fearnley for example. You partnered him also on the tour. He's now making some waves at the Australian Open. Are you still in touch, or how does it work with the other guys?
I haven't spoke to Jacob in a wee while, but we've known each other for a long time. He's a great guy. And he's doing amazing. Like, his rise has been crazy. There's a good base. There's been a lot of players in the past. So my coach just now, Johnny O'Mara, he was top 50 in doubles. And the likes of Colin Fleming with doubles as well. And just now at base, there's a guy, Ewan Lumsden, who's around 600. Mm-hmm. There's Scott Duncan, who's about 180 in doubles. Mm-hmm. So there's still quite a few players. And obviously Jacob's, a bit ahead of the pack. But there's still a few players.
Maybe also kind of a role model for you, isn't it?
I mean, it's definitely inspirational, that's for sure. That's for sure, yeah.
Okay. I think it's now going to be your third final at the Pro Circuit, if I'm right. I think you also played the final on carpet in Forbach in France. Let's talk about the surface. It's pretty rare on the tour, but you seem to feel comfortable on it, isn't it?
Yeah, so I definitely think the courts in Scotland and Britain in general just are very quick. I grew up a lot on artificial grass and indoor hard and carpet as well, all of which are very fast surfaces, and with my game style it helps me out as well, because it helps my serve, helps my flatter ground stroke, definitely suits me. And I think this is my second tournament on carpet, and it's my second final. I think I got to find some more carpet tournaments.
that's very good. I think you're looking for your maiden title on the on the pro circuit. Do you know the German guys who are, by the way, playing now the second semis? Do you know them? What do you expect from the final?
No, I am. I mean, I've seen Engel before. I think obviously he won. I think he won an ATP match last year, and obviously quite a lot of crowds were there watching him. And I was thinking, wow, who is he? So I was like, I remember, but not too sure of Funk. So I think I'm going to grab some food and have a wee watch of them soon. So and see what they're about.
Okay, perfect. So have a good rest and see you tomorrow. Thanks a lot.
Thanks.
Ich gebe zu, ich habe Hamish Stewart auch noch nicht vorher gesehen und gerade auch beim 15.000er Turnier kann man es ja nicht sehen, weil es keine Livestreams dazu gibt. Aber das war eine erfolgreiche Woche für ihn.
Ja, für mich war er auch ein unbeschriebenes Blatt dahingehend. Ich kannte den Namen wie das dir wahrscheinlich auch häufig so geht, man schaut ja mal so die Draws der unterschiedlichen Turniere durch und dann kennt man natürlich den einen oder anderen Namen, aber stellt auch fest, man hat viele davon noch nicht live gesehen. Deshalb ist es ja auch so toll, zu diesen Turnieren dann ja auch vor Ort zu gehen und solche Spieler sich mal anzuschauen. Ja, ist ein 25-jähriger Schotte, also ist schon ein bisschen länger auf der Tour, obwohl er im Interview ja auch gesagt hat, studiert hat in den USA, also auch einer dieser College-Spieler ist, die dann ja etwas zeitverzögert dann auf den Pro-Circuit kommen. Ja, hat schon mal den Sprung unter die Top 500 im letzten Jahr geschafft, aber ihm fehlt noch so der letzte richtige durchbrechende Erfolg in Form vor allem auch eines Titels, denn hat jetzt, glaube ich, sein drittes Finale gespielt gehabt und auch zum dritten Mal verloren, hat übrigens auch schon mal auf Teppich ein Finale gespielt gehabt, also die schnellen Belege liegen ihm natürlich, was jetzt auch nicht besonders verwunderlich ist, denn gerade in Großbritannien sind ja auch viele Hallenturniere dann auch auf schnellen Belegen ausgetragen, vor allem auf Hardcourt. Es gibt aber auch vereinzelt dort noch Carpet-Events oder zumindest eben dementsprechende Hallen- und Trainingsmöglichkeiten, die auf diesem Belag dann auch stattfinden. Und ich glaube nicht, dass er jetzt einer wird, der jetzt hier in die Weltspitze da ganz nach vorne kommen wird, aber da ist ganz klar die Zielsetzung, jetzt irgendwie sich im nächsten Schritt dann auf der Challenger Tour irgendwie festzusetzen. Und das hat er dann auch nach dem verlorenen Finale gesagt. Also, dass in dem Fall auch Justin Engel einfach natürlich auch eine Spur besser war in diesem Finale und gesagt hat, aber für ihn geht es jetzt weiter, Punkte zu sammeln, nächsten Schritt zu machen und nächste Ebene heißt Challenger Tour. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte zum Thema Justin Engel, was wir vielleicht nicht vergessen dürfen, ist, er wird ja inzwischen auch von Philipp Kohlschreiber trainiert.
Genau.
Das vielleicht auch noch zum Erwähnen, viele von euch wissen das ja wahrscheinlich, aber Philipp Kohlschreiber war ja in Cadolzburg nur, glaube ich, im Vorfeld da, war zu den Finalwochenenden nicht mehr vor Ort, war dann aber in Nussloch mit Justin Engel, wo er dann auch nochmal ins Halbfinale gekommen ist. Also hat ja diesen Erfolgslauf die nächste Woche dann eben in Nussloch zum größten Teil eigentlich nochmal fortführen können. Nicht mehr ganz so souverän, viele Dreisatz Erfolge gehabt, war vielleicht auch ein bisschen die Luft raus. Du hast gesagt, Rückschläge wird es geben, das gehört mit dazu. Und dann kam jetzt sofort eben auch die Koblenz Open Challenger, wo dann in der ersten Runde, du hast es gesagt, dann ja auch verloren hatte. Aber das ist ja ein Teil der Entwicklung und das gehört auf jeden Fall mit dazu. War nur ganz interessant, weil Philipp Kohlschreiber hat nämlich in einem Interview in Nussloch gesagt, er wurde gefragt, wie denn noch die Partien ausgehen. Und gerade wir zwei haben ja in den letzten Jahren noch häufig die Tennis-Bundesliga kommentiert. Und da war ja Philipp Kohlschreiber dann auch noch immer wieder mit dabei. Und er hat gesagt, naja, also dem Justin Engel, den knüpft er schon den einen oder anderen Satz noch ab. Ja, also das schafft er schon noch auf jeden Fall. Und er führt das aber daraufhin zurück, dass er doch ein sehr unangenehmes Spiel hat und dass es heute auch eigentlich kaum mehr gibt. Ja? Und deshalb meint er, dass da die Youngsters vielleicht noch ein bisschen ein Problem haben. Aber er ist auch davon überzeugt, dass das vielleicht dann nicht mehr lange der Fall sein wird.
Ja, also Justin Engel hatte trotzdem zwei sehr, sehr gute Wochen mit Cadolzburg und mit Nussloch. Und wo hat Hamish Stewart sein anderes Finale auf Carpet? Natürlich in Deutschland, in Forbach. Die letzte Bastion des Teppichtennis. Deutschland. Überall sind noch die Hallen da.
Aber Moment. Vorbach?
Bitte? Vorbach.
Frankreich.
Ist das weil das baden-württembergische
Vorbach? Nein. Ich glaube, das ist Elsass. Ja, also das Turnier ist, glaube ich, in Frankreich. Es gibt, ich weiß, es gibt einen im Schwarzwald, gell? Gibt es auch, aber ich glaube, das Vorbach ist tatsächlich in Frankreich.
Ach ja.
Das ist
Erdkunde. Erdkunde setzen 6, Andreas.
Nee, das macht nichts, weil es gibt ja einen. Ich weiß, es gibt einen Vorbach
bei Rastatt.
In Schwarzwald. Ja. Aber das tatsächlich ist das Turnier in Frankreich.
Na gut.
Das ist nicht mehr in Deutschland.
Na gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Vorbach in Frankreich war es.
Genau.
Das Finale für Hamish Stewart. Eine Erwähnung möchte ich noch gerade bringen, wer sein Comeback in Cadolzburg gegeben hat. Das war Cedric Marcel Stäbe. Der hat zwar in der ersten Runde verloren gegen Max Wiskant, aber was man hört, möchte er es nochmal wissen.
Ja, ich habe ihn nicht mehr angetroffen, weil, wie gesagt, ich war zu spät, aber habe ich auch gehört. Und für uns ist das besonders treffend, weil ich erinnere mich, wir hatten noch eine Challenger Corner mal gemacht, dass Cedric Marcel Stäbe, glaube ich, sogar unter der Überschrift seine Karriere auf Teppich beendet hat.
Genau.
Und fliegt
uns jetzt um die Ohren. Und dann hat er sein Versprechen gebrochen.
Ja, fliegt uns jetzt um die Ohren. Also, toi, Cedric Marcel Stäbe, dass das nochmal wird. Ja, warum nicht? Also, ich glaube, er will es nochmal wissen und bin gespannt drauf, welche Turniere er da jetzt spielen wird. Wird natürlich auf einige Wildcards oder dann auch angewiesen sein. Und schauen wir mal, was draus wird. Wir werden es die Saison weiter beobachten.
Wir beobachten allerdings nochmal das Doppel, weil dort hat es nämlich deutsche Doppelsieger gegeben. Und da wir in der letzten Zeit eine wirkliche Doppelrenaissance in Deutschland erlebt haben, nicht nur Franzen Jebens, natürlich Kevin Krawitz, Tim Pölz, Andreas Mies und so weiter, haben wir natürlich dann auch noch Schneider-Wallner gehabt, die jetzt bei den Australian Open zum ersten Mal ein Grand-Slam-Turnier bestritten haben. Wir haben Patrick Zaray und wie heißt er mit Vornamen Rühl, die im Moment ja auch so ein bisschen den Weg nach oben suchen. Und in Karlsburg hat ein deutsches Doppel gewonnen, Yannick Opitz und Tom Zeug. Und die haben dieses Turnier ja relativ souverän gewonnen. Sie hatten einen Match-Tiebreak zu überstehen. Das war im Halbfinale gegen Aaron Funk und Mika Petkovic. Mit 10-6 haben sie den gewonnen. Aber im Doppelfinale gegen Matthias Czerny und Matthew William Donald, da haben sie ganz klar gewonnen mit 6-2 und 6-1. Und Yannick Opitz und Tom Zeug, you heard them here first. Das Interview könnt ihr hier hören.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, Turniererfolg hier bei den Karlsburg Open. Ja, erste Eindrücke vielleicht mal vom Finale, von der Turnierwoche. Wie fällt das Resümee bei euch aus?
Ich fange einfach mal an.
Gerne. Tom,
es war eine sehr gute Woche mit sehr viel Spaß. Ich meine, Yannick und ich, wir hatten schon einen Plan, hier reinzugehen. Ich meine, jedes Turnier, was wir spielen, ist unser Ziel, Turniersieg, weil sonst würde das ja keinen Sinn machen. Aber wir haben ein bisschen unser Mindset geändert und wir haben mehr ein bisschen weg von den Spielständen und ein bisschen mehr einfach gute Punkte spielen, gute Ballwechsel spielen. Wenn wir den Ballwechsel verloren haben, vielleicht kurz, warum haben wir ihn verloren, und haben dann so komplett das Ergebnis so ein bisschen weggenommen. Ich glaube, wir beide konnten da ein bisschen weniger Druck und mehr einfach den Spaß am Tennis mehr sehen. Mhm. Und so wie jetzt die Woche ausgegangen ist, würde ich sagen, war das ein ganz cooles Rezept.
Das, glaube ich, kann man festhalten.
Ja.
Stichwort Spielstil und Rallies hier. Es ist ein Indoor-Turnier, das was auf Teppich stattfindet. Ist jetzt auch nicht alltäglich. Für euch scheint es ganz gut zu funktionieren zu haben, aber wie gewöhnlich ist es für euch, auf so einem Belag zu spielen?
Also gut, mittlerweile spielt man ja kaum noch Turniere eigentlich auf Teppich. Also vielleicht in Deutschland gibt es noch mal das ein oder andere Preisgeldturnier, dann ein, zwei, drei Futures. Ich glaube trotzdem, das hilft uns einfach sehr, weil wir ja schon ein sehr aggressives Doppel spielen. Wir versuchen sehr viel ans Netz zu gehen und einfach ein schneller Belag hilft da sehr, dass man viele freie Punkte auch mit dem Aufschlag hat. Wir sind beide groß, wir können gut aufschlagen. Und ja, ich glaube, das hat uns einfach sehr geholfen, die Rallyes kurz zu halten hier. Und ja, loppen ist auch schwer in der Halle, weil das Hallendach nun mal das ein bisschen begrenzt. Und ja, deswegen können wir mal nah ans Netz und versuchen da mit Reaktionen und guten Volleys die Punkte zu holen.
Vielleicht könnt ihr prinzipiell noch ein bisschen was zu euch sagen. Ihr seid in Deutschland natürlich noch nicht so bekannt. Vielleicht, Tom, vielleicht so ein paar Worte, wie du zum Tennis gekommen bist und auch wie dein eigener Spielstil jetzt aussieht. Vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das auch. Ich komme eigentlich aus Thüringen. Mhm. Thüringen ist leider das Nachwuchstennis nicht wirklich bekannt und nicht wirklich gut. Deswegen mit 12 Jahren bin ich dann nach Hannover gegangen, auf eine Internat-Tennis-Base Hannover. Mhm. Ich glaube, ich auch sehr bekannt an sich in Deutschland. Und da habe ich auch Yannick kennengelernt, weil Yannick auch dort trainiert hat. Und dann von meinem 12. Lebensjahr bis zum Abitur haben wir dort gelebt, zusammen trainiert, also zum ersten Mal wirklich leistungsmäßig Tennis gespielt, zweimal am Tag mit Konditionstraining, Turniere am Wochenende mit Turnierbetreuung. Ich war ein ganz guter Juniorspieler, nicht unglaublich. Ich konnte deutsche Meisterschaften im Doppel gewinnen auch. Mhm. Deswegen, ich hatte immer schon ein bisschen viel Spaß am Doppel, weil es halt auch wirklich cool ist, mal mit jemandem den Platz zu teilen. Und sonst ist Tennis sehr einsam und schwierig, was auch cool ist, weil dann ist alles, ich habe es in der Hand, ob ich gewinne oder verliere. Naja, nach dem Abitur war es dann ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen Profi-Tennis schon gespielt, hat nicht ganz funktioniert und habe dann den Weg nach Amerika gesucht und konnte dann dort mit einem sehr guten Tennisstipendium den Spaß am Sport wiederfinden, konnte meinen Plan B, mein Studium machen und ich bin letztes Jahr fertig geworden, 2024 mit meinem Master, und jetzt habe ich nochmal die Unterstützung von meinen Eltern, nochmal Vollgas zu geben. Viel auch Doppel natürlich, auch nochmal ein bisschen im Einzel, und merke halt selber, ich bin jetzt 24, ich bin erwachsen, weiß, was ich kann, weiß, was ich nicht kann, und gehe auf den Platz und spiele. Ja.
ist inzwischen ja gar nicht so ein ungewöhnlicher Weg. Nee. Es gibt inzwischen einige Deutsche, die College-Tennis gespielt haben und dann den Weg auf den Pro-Circuit eigentlich gemacht haben. Viele sagen, es hat auch gerade im Doppel geholfen, weil der Stellenwert vielleicht auch ein anderer ist. Inwiefern blickst du nochmal auf die Zeit zurück in den USA? Und ich glaube, es war Sports Marketing, oder? Glückwunsch auf jeden Fall zum Abschluss noch.
Danke dir, danke. Ja, da kann Yannick auch gleich noch was erzählen, weil er war auch in Amerika. Ja. Aber du hast es schon perfekt gesagt, Doppel hat in Amerika einen viel höheren Stellenwert, weil wir auch Doppel spielen, wenn wir gegen andere Unis spielen und der Doppelpunkt wirklich entscheidend ist. Das heißt, im Training spielst du immer Volleys, du spielst immer Surfen Volley, du hast immer 2 gegen 2 und deswegen, wenn wir jetzt Doppel spielen, spielen wir wirklich wie ein Team. Mhm. Und wenn wir jetzt gegen die 2 Jungs spielen, gerade im Finale, sind sehr gute Einzelspieler oder auch in der ersten Runde gegen Max und Justin, super richtig gute Einzelspieler, aber Doppel ist halt einfach ein bisschen anders. Wenn du da nicht als Team harmonierst, kann man da schon relativ viel halt machen. Genau, nochmal zu meiner Uni zurück. Ich habe Sportmanagement und Sports Marketing studiert, dann in meinem Master auch. Ist halt einfach richtig gut, dass ich kann leistungsmäßig spielen und gleichzeitig noch studieren, was halt in Deutschland halt nicht so wirklich nicht da ist. Du studierst entweder und dann ist mit dem Sport halt super schwer, das alles gleichzeitig handzuhaben. Und deswegen bin ich da einfach nochmal super dankbar, dass ich da mir diese zweite Schiene mit dem Studium machen konnte. Meine Eltern natürlich auch, weil Mama sie immer gesagt hat, ja Tom, wenn das mit dem Tennis nichts wird, was machst du denn? Und so kann ich wenigstens sagen, ich habe einen Abschluss in der Tasche und gebe jetzt nochmal Gas. Und wenn es funktioniert, dann top. Und wenn nicht, dann bin ich trotzdem da und kann in irgendeine Richtung mir meine Zukunft planen. Ja.
Gibt einen Backup-Plan.
Genau.
Yannick, wie ist es bei dir? Auch vielleicht, wie bist du zum Tennis gekommen?
Ja, auch ganz früh. Dann gab es noch damals so Regionstraining, Bezirkstraining, so diese ganzen verschiedenen Ebenen durchlaufen. Und dann über meinen Trainer, der damals dann auch nach Hannover an die Tennisbase gegangen ist, bin ich dem mehr oder weniger hinterhergefolgt und habe da auch, seitdem ich 13 war, bis ich 18, mit 18 mein Abitur gemacht habe, 4-mal die Woche trainiert. Da ich aus Hildesheim komme, was nur so eine halbe Stunde von Hannover entfernt ist, war ich nie, also im Internat da, sondern war immer bei mir in Hildesheim in der Schule und bin danach dann zum Training gefahren, 4-mal die Woche. Und genau, dann nach dem Abitur war dann auch so ein bisschen die Frage, okay, geht man jetzt auf die Tour, versucht's, oder dann wurde halt auch gesagt, ja, College-Tennis, es ist so, war dann so gerade so das, was so ein bisschen mehr in die Köpfe kam auch so. Und habe mich dann damit befasst und dachte, das ist eigentlich eine gute Idee, vor allem, weil es sonst ein bisschen schwierig wird dann auch, gerade so, wenn man so aus diesem jugendlichen Alter rauskommt, wird es mit der Förderung auch immer schwieriger, außer man gehört halt zu den wirklich Top 2, 3 in Deutschland. Und Amerika ist einfach ein super Weg, wie Tom schon gesagt hat, dass Tennis mit irgendwie seiner weiteren Bildung oder sowas zu verbinden, weil da ist dann viel mehr Fokus darauf, dass die Professoren darauf achten, dass man irgendwie, okay, man ist unterwegs, das ist kein Problem. Da wird auf einen geachtet, man hat sogar noch einen extra Stellenwert im Vergleich zu anderen Studenten. Und das wäre in Deutschland gar nicht so möglich. Was ich jetzt auch merke, weil ich hier jetzt nach meinem Studium in Amerika gerade sogar noch einen zweiten Bachelor mache und das an der Fernuni in Hagen mache, aber da ist man wirklich auf sich allein gestellt. Also man muss alles irgendwie sich selber arbeiten, muss dann irgendwie die Klausuren so planen, dass man da keine Turniere hat. Und es ist einfach viel angenehmer in Amerika gewesen.
Was hast du studiert? Und ich glaube, du bist auch 2 Jahre älter, wenn ich es richtig gesehen habe, und bist auch 2 Jahre früher fertig geworden? Oder bist du ein bisschen länger auf der Tour jetzt auch?
Ich bin 2 Jahre älter. Bei mir war das Corona-Jahr war ja noch mit da drin, deswegen war ich so gesehen sogar 5 Jahre in Amerika. Bin 2021 fertig geworden. Und habe dann auch gesagt, okay, komm, ich versuch's jetzt auf der Tour. Ich habe schon einen Abschluss in Finanzwissenschaften, einen Bachelor, und habe dann angefangen, auch viel Einzel zu spielen. Einzel ist einfach sehr schwer, so gerade für meine Spielweise. Ich spiele halt gerne auf schnellen Belegen, weil ich auch im Einzel viel versuche, ans Netz zu kommen, viel den Gegner zu ärgern mit irgendwelchen kurzen Bällen, dann mal schnell, mal ein Slice. Und habe jetzt seit letztem Jahr ein bisschen nach einer Verletzung angefangen, mehr mich auf Doppel zu fokussieren, auch im Training mehr darauf zu achten, okay, was hilft mir, um besser Doppelspieler zu werden, weil an sich sind schon so ein paar Fähigkeiten, die braucht man beides, als Einzel- und als Doppelspieler, also Aufschlag und Return ist sicherlich bei beiden wichtig, aber allein so, wie man sich dann am Netz bewegt, wie man auch returniert, also im Einzel ist es ja wichtig, vor allem vielleicht lang durch die Mitte zu returnieren, Und im Doppel muss man ja eher ein bisschen weg vom Netzmann vorne, mal kurz, mal einen Lob und so. Und ja, seit einem Jahr ist das so ein bisschen mehr mein Fokus und ja, es macht einfach mir persönlich auch mehr Spaß, so einfach, ja, wenn man sich gut versteht, auch neben dem Platz, dann zusammen auf dem Platz stehen zu dürfen, irgendwie zusammen gegen zwei andere antreten zu können. Ja, einfach sehr viel Spaß.
Was war das für eine Verletzung oder beeinträchtigt das heute jetzt noch, dass du sagst?
Also ich einfach viel gespielt zu der Zeit, dann eine Entzündung im Fuß gehabt. Da hatte ich gerade so meine beste Phase im Einzel und stand so ungefähr ja, 950 im Einzel und ja, hatte eigentlich so noch das halbe Jahr vor mir, wo ich noch hätte mich verbessern können, ohne dass ich irgendwas zu verteidigen hatte. Dann leider so ein bisschen zu früh wieder angefangen zu spielen, irgendwie immer wieder ausprobiert, okay, vielleicht geht's jetzt wieder, sodass ja, diese Entzündung im Fuß irgendwie nicht so weggegangen ist. Am Ende habe ich dann ja, fast 4 Monate nicht spielen können, was dann im Tennis immer ja, sehr bitter ist, weil ja, wenn man seine Punkte nicht verteidigt und nicht spielen kann, und das war vor allem in der Winterzeit, wo ich auf jeden Fall besser spiele als im Sommer, ja, ist das wie so ein Rücksetzer, also man fängt dann gefühlt wieder von vorne an und ja, aber zum Glück ja, habe ich da auch in Hannover vernünftige Leute, die mir da geholfen haben mit Krafttraining und Physio, sodass ich jetzt momentan keine Probleme damit habe.
Wenn ihr schon sagt, ja, Doppelfokus ist ja nicht immer ganz so einfach, du hast schon auch angesprochen, man braucht ja irgendwie das gleiche Ranking, also das heißt, das ist ja, man kommt nicht immer gemeinsam in die Turniere auch rein. Bei euch scheint es gut zu passen, ihr scheint auch Buddies zu sein, off the court, wie man so schön sagt. Ja. Ist das jetzt dann schon im Plan, da eben dann jetzt auch als Team tatsächlich das weiterzumachen, also zu forcieren, dass man auch wirklich schaut, dass man da eben gemeinsam jetzt den Weg auch auf den Turnieren bestreitet, dass man da eben auch in demselben ja, Fahrwasser und auch in Ranglistenpositionen bleibt?
Das ist eine ganz coole Frage, weil da müssen wir glaube ich, jetzt nochmal im Auto drüber sprechen, weil Yannick hat mir das auch klar gesagt, dass er möchte mit mir arbeiten und das zusammen machen und ich auch gerne, aber ich bin gerade noch in der Situation, dass ich gerne wirklich auch Einzel spielen will. Und wenn ich halt die Turniere Einzel spielen will, gerade ich komme nirgendwo ins Feld, nirgendwo, ob es jetzt in Monastir ist, Tunesien oder so, und das werde für ihn ja auch sich gar nicht lohnen, wenn ich jetzt dort nur mein Einzel spiele und er kommt dort immer auch Doppel zu spielen. So, jetzt hat das halt hier ganz richtig gut geklappt mit Kadolzburg, ist halt auch beides in Deutschland, wir können zusammen hinfahren und jetzt haben wir auch noch eine Top-Woche gespielt, nächste Woche spielen wir zusammen in Luxemburg. Also wir probieren es schon, wie du gesagt hast, als Team das zu machen. Aber es kann auch passieren dann im März oder so, dass Yannick vielleicht nochmal woanders spielt mit einem anderen Partner und ich irgendwo meine Einzelbisschen spiele. Aber wir versuchen es schon, so gut es geht, es irgendwie, dass wir zusammen das machen können. Und wenn es jetzt erstmal ist, dass wir nur Doppel spielen, weil wie er gesagt hat, es macht einfach wirklich Bock. So, und dann muss ich halt mal schauen, wann ich irgendwann mit meinem Einzel darüber was mache. Und wenn es gar nicht ist, ist es auch okay, aber ich will es einfach für mich halt herausfinden, oder nicht herausfinden ist das falsche Wort, ich will einfach für mich das einfach spielen und machen und sehen, ob ich die Jungs, wie ich da spielen kann, so um das einfach mal so
es versucht zu haben,
auf jeden Fall. Ja.
Ich muss nur zu sagen, ihr habt gesagt, ihr habt jetzt noch eine längere Fahrt nach Kiel, glaube ich, da
genau. Seid
ihr ein bisschen unterwegs, also habt ihr noch Zeit, das auszudiskutieren.
Ja.
für dich war es, glaube ich, aber auch der erste Titel jetzt auf der
Golftour,
auch was Besonderes, oder?
Ja, schon. Habe ich auch mit Janik darüber gesprochen, weil wir beide wissen, wie gut wir spielen und ich habe auch am Anfang gesagt, jedes Turnier, wo wir hinfahren, wollen wir gewinnen. Aber Yannick hat direkt gesagt, es ist ein Unterschied, dieses Level zu haben und dann wirklich im Wettkampf es zu zeigen. Und das gibt uns natürlich jetzt nochmal sehr viel Selbstvertrauen, dass wir direkt das Turnier spielen können, wo wir erst dachten, wir kommen auch nicht rein, weil mein Ranking ist nicht gut. Yannick hat ein ganz gutes Ranking. Dann haben wir gesehen, okay, wir sind reingekommen, sind hergefahren und konnten jetzt das Turnier gewinnen. Natürlich super Gefühl, aber wenn wir uns nur, hat auch Janik gesagt, ich meine, er ist ein bisschen mein Mentor, 2 Jahre älter, er hat mir immer ein bisschen was gesagt. Wenn wir uns gut fühlen, nur weil wir gewonnen haben, das ist nicht wirklich gut, weil dann, wenn wir dann verlieren, dann hinterfragen wir alles und es ist blöd. Unser Ziel war einfach, gute Ballwechsel zu spielen, gute Punkte zu spielen, Spaß zu haben. Wenn wir gewinnen, super. Wenn wir verlieren, genauso gut. So, jetzt konnten wir das Turnier gewinnen. Natürlich ist das jetzt natürlich hilfreich mit Punkten für die Zukunft und auch potenzielle Sponsoren und so weiter und so fort. Aber Unser erster Fokus war einfach wirklich auf den Platz zu gehen und es zu genießen. Ich meine, wir spielen so lange schon Tennis, wir haben so viel erlebt, so viel auch blöde Sachen erlebt. Deswegen genießen wir es einfach, haben Spaß.
Hat, wie gesagt, ja super funktioniert. Ja, ja. Für dich war es der zweite Titel, du hast in Marburg schon mal ein Doppelturnier gewonnen. Wenn man deinen Namen googelt, dann kommt man auch auf eine Homepage, habe ich gesehen, die, glaube ich, auch schon ein bisschen älter ist. Also da hat man schon so ein paar Informationen gefunden. Unter anderem ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass du da geschrieben hast, dass du ganz gerne Luftballon-Tennis auch im Wohnzimmer gespielt hast. Das scheint, kenne ich von meinen eigenen Kindern, das ist eine sehr beliebte Geschichte. Und dass Roger Federer ein großes Vorbild ist. Wie ist das aktuell, wenn du jetzt gerade so, verfolgt ja bestimmt auch die große Tour, was sind so die großen Spieler, die dich jetzt vielleicht gerade besonders faszinieren?
Also für mich persönlich muss ich sagen, ist ein bisschen schwierig, gerade irgendwie so einen Favoriten da zu haben. Also ich glaube, so die Zeit mit Federer, Nadal, auch Djokovic, da gab es so gefühlt einfach diese drei Lager und man hatte einen von den drei. Man wollte, dass einer von den drei gewinnt. Mhm. Jetzt hat man gefühlt einfach so ein paar mehr. Jetzt ist Alcaraz irgendwie schon länger da, im Sinne auch. Für mich persönlich haben die, ja, ich fand einfach, dass die früher vielleicht mehr Charakter hatten, aber wahrscheinlich auch, weil man irgendwie ein bisschen mehr mit denen aufgewachsen ist. Also, ich glaube auch dadurch, dass man jetzt selber so viel Tennis sieht, man ist hier in der Halle, man irgendwie sieht man am Tag 8-9 Stunden Tennis, guckt man sich auch nicht mehr jedes Turnier an, weil man ja einfach schon ein bisschen zu viel gesehen hat so. Und deswegen, ich finde eigentlich, ja, die sich vernünftig benehmen auf dem Platz, die sich nicht so häufig irgendwie nach außen aufregen, sich zu häufig irgendwie lamentieren oder so, das finde ich immer eigentlich ganz angenehm. Also ich fand immer so ein Kaspar Ruud, das ist ein sehr, ich finde, ein sehr angenehmer Spieler auf der Tour. Man hat das Gefühl irgendwie, ja, der versteht sich mit allen gut, ist ein guter Spieler. Dem fehlt halt einfach vielleicht so ein bisschen dieses Flashige, was vielleicht ein Federer hatte, so irgendwie die tollen Schläge, so dieses, dass alles so leicht aussieht, weil der halt wirklich jeden Punkt erarbeiten muss.
Bei dir ist mir noch aufgefallen, da sieht man einige Tattoos. Ja. Gibt's da Geschichten dazu?
Ja, ich meine, ich habe ja auch in Amerika gelebt, meine 5 Jahre, und ich war in der Stadt Indianapolis. Und ich persönlich liebe auch viel Basketball, spiele viel Basketball, und alle meine Kumpels dort neben Tennis habe ich halt auch viel Basketball gespielt. Und klar, die meisten Jungs hier waren auch schwarz, und viele weiß halt auch gewesen. Viele haben Tattoos gehabt, und ich hatte immer so ein bisschen Gefühl, ein bisschen anders zu sein irgendwie, okay, oder mein eigener Tom zu sein. Und dann haben viele Jungs immer gesagt, ey, du brauchst unbedingt Tattoos. Und ich so, nee, ich weiß nicht, ich mag eine Sache jetzt und in einer Woche finde ich sie wieder blöd, und ein Tattoo habe ich für immer. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht irgendwas mache und dann denke, oh, warum hast du das gemacht? Aber ja, irgendwie habe ich in Amerika ein bisschen den Glauben zu Gott gefunden, deswegen auf meinen Oberschenkeln steht fürchte Gott, und das ist so der einzige, und mein Papa, den fürchte ich auch ein bisschen, aber mehr Respekt, aber dass ich halt vor Gott halt Respekt habe und halt merke, wenn ich auf dem Platz stehe, dass es gibt viel mehr als nur Tennis, und als Jugendspieler habe ich das immer gerne vergessen, habe immer mich nur gut gefühlt, wenn ich gewonnen habe, und wenn ich verloren habe, habe ich mich gefühlt, wie als ob ich nichts wert bin. Und jetzt weiß ich, dass Gott wird mich immer lieben, ob ich bin oder verliere. Das ist komplett egal. Und auf meiner Wade habe ich einen sehr bekannten amerikanischen Rapper, den ich sehr gerne höre, der leider verstorben ist 2019. Und ich habe zu mir gesagt, als ich wusste, ich gehe nach Amerika.
Das ist wer vielleicht?
Juice WRLD.
Okay.
Ist
jetzt nicht mein Genre, genau, aber kennen vielleicht Leute.
Das Juice WRLD. Und als ich wusste, dass ich nach Amerika gehe, wollte ich unbedingt ihn mal live sehen. Ich war noch nie auf einem Musikkonzert und dachte mir, okay, das kriege ich auf jeden Fall hin. Dann ist er leider im Dezember verstorben an einer Überdosis, und trotzdem natürlich, seine Musik höre ich immer noch, und dachte ich mir, ich glaube, das wäre was Cooles, was zu mir passt, für den ich auch stehe, den ich auch immer möge, und habe dann mit meinem Tattoo-Artist gesprochen, der auch meine auf den Oberschenkeln gemacht hat, hey, ich würde gerne so ein Porträt von ihm machen. Und er war auch ein super Juice WRLD-Fan, und er hat es richtig geklickt, okay, und wir haben echt ein cooles Porträt dahin bekommen, und jetzt habe ich ihn für immer auf meinem Bein.
Und für immer.
Genau.
Ja, gut, zum Abschluss vielleicht noch, wie geht's jetzt weiter? Wie sehen die nächsten Tage, Wochen aus, also nach der Fahrt?
Genau, also ja, wie eben schon erwähnt, dürfen wir jetzt noch nach Kiel fahren, weil wir da morgen noch Liga Spiel haben für unseren Verein, für TC Alfeld. Mhm. Genau, da dürfen wir dann morgen in der Regionalliga, also im Winter ist das, glaube ich, es ist in Norddeutschland die höchste Spielklasse, spielen. Dann natürlich auch Einzel und Doppel. Und dann geht es ja abends zurück Richtung Hannover und dann dürfen wir am Montag wieder nach Luxemburg fahren. Also sind viel im Auto jetzt die nächsten zwei, drei Tage, haben jetzt genau noch Liga die nächsten vier, fünf Wochen und zwischendurch ja immer mal gucken, ob man nicht zusammen noch irgendwo ein Turnier reinkriegen kann, so wie jetzt diese Woche auch. Wir hatten auch überlegt, hier Einzel zu spielen. Es war ein bisschen schwierig mit dem Ligaspiel letzten Samstag, weil ja, es ist einfach eine relativ lange Fahrt hier runter für uns und dann abends noch um 9 sich ins Auto zu setzen, 4,5 Stunden, um dann am nächsten Morgen direkt Einzel zu spielen, war dann vielleicht nicht wäre nicht die schlauste Idee gewesen. Deswegen haben wir gesagt, nee, komm, diese Woche konzentrieren wir uns auf Doppel und ja, dann gucken wir mal, was so die nächsten ja, Wochen bringen. Es ist ja im Tennis immer sehr ergebnisabhängig. Also wenn man 2, 3 gute Wochen spielt, eröffnen sich auch immer ganz andere Möglichkeiten. Ich kann für mich sagen, mein Ziel ist dieses Jahr schon Richtung Challenger-Tour im Doppel zu kommen. Mhm. Ja, dafür muss man schon so Top 400 wahrscheinlich stehen. Und ja, deswegen stehen jetzt noch einige 15er oder 25er an. Und dann hoffentlich ab Mitte des Jahres geht es dann auf die etwas größeren Turniere. Und genau.
Klingt nach einem Plan, ja. Klingt auch nach einem relativ normalen, sag ich mal, Tennisalltag. Da wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Ja, und ja, hoffe, dann sieht man sich vielleicht irgendwo auch bei anderen Turnieren weiterhin nochmal.
Ja.
Vielen Dank soweit.
Super. Danke dir.
Man hat im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass viele Spieler, die dann auch so vom College kommen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen später in die Karriere einsteigen, dass sie dann versuchen, vielleicht erstmal im Doppelfuß zu fassen. Und das ist ja keine so schlechte Herangehensweise, wie wir zum Beispiel bei Franzen Jebens und jetzt bei Schneider Wallner auch erlebt haben.
Ja, du hast die Vorbilder ja im Endeffekt genannt. Also die liegen ja quasi hier wirklich auf der Hand und einen ähnlichen Karriereweg einzuschlagen. Und ist es auch tatsächlich so gewesen. Also bei mir sind da wirklich die Alarmglocken angegangen, als ich gesehen habe, oh, zwei Deutsche im Finale. Dann habe ich natürlich so ein bisschen die Historie geschaut. Auch College-Tennis gespielt. Also auch diesen kleinen Umweg da gegangen, der sich aber doch als sehr erfolgreich dann auch erwiesen hat. Und dementsprechend wollte ich die dann natürlich dann auch sofort mir mal zum Interview hier krallen. Und es sind auch zwei lockere Jungs, 24 Jahre, Tom Zeug, Yannick Opitz, 2 Jahre älter, die, wie sie im Interview erzählt haben, ja sich im Endeffekt in der Tennisbase in Hannover kennengelernt haben, dann eben die Zeit in den USA verbracht haben. Und bei Yannick Opitz ist der Weg Doppel durch eine Verletzung mehr oder weniger schon eigentlich vorgezeichnet. Er wird sich wahrscheinlich auf das Doppelspiel konzentrieren, wird es auch weiter verfolgen, während bei Tom Zeug ich schon den Eindruck habe, er möchte doch auch nochmal schauen, wie sieht's aus im Einzel, was kann ich da noch tatsächlich reißen. Und für Letzteren war das auch der erste Erfolg auf dem Pro Circuit, also das dahingehend auch natürlich nochmal, glaube ich, ein besonderer Erfolg, dieses Turnier in Cadolzburg. War ganz nett, weil die haben mir dann erzählt, sie mussten dann am selben Nachmittag noch mit dem Auto irgendwie in den Norden Deutschlands fahren und waren da richtig im Stress, weil sie noch irgendwie Liga gespielt haben und also dieses typische Tourleben dann schon richtig ausgefüllt haben und weil ich dann gesagt habe, wie geht's denn weiter mit euch? Also inwieweit ist es möglich, dass ihr dann auch weiter spielen könnt im Doppel und so weiter? Ja, da haben sie jetzt auch noch länger Zeit darüber zu diskutieren auf dem Weg. Also es bleibt abzuwarten, ob die als Kombi natürlich zusammenbleiben können. Sie werden es versuchen, aber auch das haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert, ist nicht immer ganz einfach, da auf dieselben Turniere dann zu kommen. Vor allem, wenn der eine dann, denke ich, auch noch vielleicht ein bisschen stärkere Ambitionen hat, im Einzel sich doch noch zu beweisen und der andere doch schon eher den Fokus auf das Doppel gesetzt hat. Aber wie dem auch sei, beide sollten wir auch ein Auge drauf haben. Ich werde die Karriere, die Ergebnisse bestimmt auch noch ein bisschen weiter verfolgen und ich bin mir sicher, dass wir uns dann auch auf dem einen oder anderen Turnier dann auch wieder treffen werden.
Patrick Zaray und Tim Rühl heißen sie überall. Tim Rühl ist der Name, der mir eben nicht eingefallen ist. Versuchen im Moment auch ihren Weg nach oben im Doppel zu schaffen. Patrick Zaray, Deutscher Meister 2023. Das war das Turnier in Carolsburg, 15.000er, und das konnten wir und das wollten wir dann auch nicht während der Australian Open versenden hier, weil wir gedacht haben, da war doch sehr, sehr viel Fokus auf den Australian Open, und deswegen, wir hoffen, es gibt wieder in diesem Jahr deutlich mehr Challenger Corner Ausgaben, da arbeiten wir dran und werden auch in den nächsten Wochen und Monaten daran arbeiten. Das war es mit der neuesten und der ersten Ausgabe der Challenger Corner 2025. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt tennistourtalk.com auf jeden Fall, das sollte in eurem Bookmark sein, und folgt Chip in Charge auf Instagram, Blue Sky und Threads, und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr finanziell unterstützen, könnt ihr das tun, per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.